Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, ich fange schon mal an, bis die Technik läuft. Karfreitag, ich bin ja in München aufgewachsen, war so ein Tag, da wurden in den katholischen Kirchen immer heilige Gräber gemacht. Und als Kind bin ich da immer hingeführt worden und da waren wunderschöne Gräber mit viel Blumen. Aber die Geschichte dahinter, die fand ich immer gruselig und blutig. Und ich habe erst eine Beziehung zum Karfreitag gekriegt, als ich mal bei den Marienschwestern in Darmstadt über Ostern war und wie die über das Blut Jesu, über den Tod Jesu und über die einzelnen Stationen seines Leidens sich darin versenkt haben. Und da kam mir einfach diese Beziehung zum Karfreitag, der im Englischen ja Good Friday heißt, also guter Freitag, das Gute am Freitag. Und das möchte ich uns heute ein bisschen zeigen. Jesus starb am Kreuz. Das ist kein Zufall, sondern jedes dieser Ereignisse ist eine prophetische Handlung, die von Gott schon im Alten Testament vorhergesagt wurde und die von brutalen römischen Soldaten dann ausgeführt wurde. Dazu gibt es eine Stelle gleich am Anfang der Bibel, wo die Folgen des Sündenfalls geschildert werden. Ich möchte ein paar Verse lesen. Genau, das kommt dann nachher. Also im 1. Mose 3, 16 bis 19 steht nach dem Sündenfall. Da spricht Gott zur Frau, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam sprach Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und vom Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zu Staub wirst du zurückkehren. Da stehen also sieben Folgen des Sündenfalls. Und diese sieben Folgen des Sündenfalls hat Jesus für uns am Kreuz durch sein Blut aufgehoben. Und das möchte ich uns beleuchten. Diese sieben Folgen sind, ich zähle sie nochmal auf, hier wie in der Stelle, Schmerz, Schweiß, Scham, die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen, aber auch zwischen den Menschen, zwischen Adam und Eva und uns Menschen. Leid, Fluch und Schweiß. Im Alten Testament musste der Hohepriester damals das Blut eines Opfertieres siebenmal auf den Boden sprengen. Und auch das sind sieben Folgen des Sündenfalls. Also die Zahl sieben und die Symbolik ist hier eine Verbindung. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen dem Hohepriester im Alten Testament und Jesus als Hohepriester unseres Bekenntnisses. Jesus hat nämlich zuerst die Erde mit seinem Blut besprengt um dann mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum im Himmel zu gehen und nicht wie der Hohepriester in das Allerheiligste im Tempel oder in der Stiftshütte. Sprich, der Unterschied ist, dass Jesus, unser Hohepriester, nicht mit dem Blut eines Opfertieres, sondern mit seinem eigenen Blut das himmlische Heiligtum betreten hat. Sein Opfer ist deswegen allemal genug. Genug für alles, es braucht nie wiederholt zu werden, es gilt in Ewigkeit. Die Erlösung, von der wir gerade im Worship gesungen haben, ist real und sie geschah an einem Karfreitag, an einem Good Friday vor 2000 Jahren. Dieses Opfer hat Jesus alles gekostet. Wir wissen, Jesus hatte das letzte Abendmahl zusammen mit den Jüngern. Er hat ihnen erzählt, dass er verraten werden würde und dass er sterben müsse. Danach gingen sie zusammen zum Garten Gethsemane am Fuß des Ölbergs. Jetzt ist auch Zufall, oder nicht? vom Garten Gethsemane liegt auf der einen Seite der Tempelberg, wo geopfert wurde, und auf der anderen Seite im Osten der Ölberg. Vom Ölberg sollte Jesus einige Wochen später zum Himmel auffahren und eines fernen oder nicht zu fernen Tages wiederkommen. Also der Ölberg hat eine große Bedeutung, und zwar wiederkommen, um sein Reich aufzurichten. Jesus kam also keineswegs zufällig in diesen Garten Gethsemane zwischen der Opferstätte der Jüdischen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Ölberg, dem Ort seiner Wiederkehr. Jesu Entschlossenheit, den Willen seines Vaters auszuführen, steht auch in totalem Gegensatz zu der Entscheidung, die seinerzeit Adam im Garten Eden getroffen hat und Eva. Jesus wird auch als zweiter Adam bezeichnet, denn er traf eine komplett andere Entscheidung. Er opferte sich dem Willen des Vaters vorbehaltslos. Seine Bereitschaft dazu war kein einmaliges Ereignis oder naja, sondern eine Lebensweise der Hingabe. Und es zeigt ja auch sein ganzes Leben, zum Beispiel auch diese Versuchung in der Wüste, die Jesus durchstand. Ja, zum Blut Jesu und die 7 Punkte. Jesus schwitzte Blut im Garten Gethsemane. Adam sollte im Schweiß seines Angesichtes arbeiten, so wie ich es gerade vorgelesen habe. Im Lukas 22, 44 steht, und als er in Angst war, wurde sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Da erinnere ich mich an den Film Passion. Da ist ja auch eine Szene, also die meiste Zeit von dem Film habe ich die Augen zugehabt, der war mir zu blutig. Aber im Garten Gethsemane gibt es eine Szene, wo der Teufel steht und guckt auf Jesus und dann leckt er sich so über die Lippen so, und die Zunge war gespalten. Also diese Szene werde ich nie vergessen, der hat sich da auf Jesus fixiert und hat sich gefreut. Jetzt Schweiß wie Blutstropfen. Es gibt den medizinischen Begriff Hemidrose für die seltene Erscheinung, dass unter großer Angst und extremen Emotionen netzförmige Blutgefäße um die Schweißdrüsen herum sich ganz stark zusammenziehen und dann wieder erweitern, sodass feine Äderchen platzen können. Und dann Blut mit Schweiß vermischt austreten kann. Jetzt stellt sich nicht unbedingt die Frage, ob das wirklich Blut war, sondern es stellt sich die Frage, was war der Grund für diesen heftigen inneren Druck? Das steht in Lukas 22, 42, wo Jesus zu seinem Vater betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Sprich, Jesus wusste, was passiert. Und deshalb habe ich auch dieses tolle Bild von der Brigitte hier raufgestellt, diesen Kelch. Ich werde da ein paar Worte dazu sagen und in der Präsentation habe ich es geschrieben, der Kelch des Zorns wird zum Becher der Erlösung. Was ist also das für ein Kelch, wo Jesus spricht? Nimm diesen Kelch von mir weg. Es ist der gefüllte Becher des Zornes Gottes, den der Prophet Jeremia im Alten Testament beschreibt. Dieser Becher ist durch die Sünden der Völker bis an den Rand mit dem Zorn Gottes gefüllt. Normal wäre es, dass die Menschen, die einzelnen Menschen, aber auch die Völker, die Strafe für ihre Sünden und für all ihre Taten zu spüren bekommen, nämlich die gerechte Strafe, was fair wäre. Und der Prophet beschreibt es dort. Aber diesen Becher muss Jesus trinken. Und obwohl Jesus ein Mensch war, der ohne Sünde war, dessen eigener Becher des Lebens voller Liebe und Freundlichkeit war, musste er diesen Becher des Zorns stellvertretend zu sich nehmen. Und jetzt, wieder Zufall oder nicht, Gethsemane heißt Olivenpresse. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man die Oliven auspresst, dann kommt so ein rötlicher Saft raus. Also das Sinnbild von Gethsemane, Olivenpresse, ist, dass sinnbildlich jede Sünde der Menschen, jede Perversion, jede Grausamkeit, jeder Mord und jedes Verbrechen von damals bis heute, von Adam bis zu Mies, in diesen Becher des Zornes ausgepresst wurde. Und Jesus musste den leer trinken. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, so steht es in der Bibel. Und Gott lud alle Schuld auf ihn. Er war der perfekte Sündenbock. Dazu wieder die Analogie zum Sündenbock im Alten Testament. An Yom Kippur, dem jüdischen Gebets- und Bußtag, wurde ein Bock mit der Sünde des Volkes symbolisch belegt und in die Wüste gejagt. Das wurde aber jedes Jahr gemacht, sprich dieses Opfer hat nicht vorgehalten. Aber Jesus war das perfekte Opfer. Was bedeutet es für Jesus, dass die Sünde auf ihn gelegt wurde? Nämlich, dass er da in dem Moment, wo er Gott am nötigsten gehabt hätte, seinen Vater, dass er allein war, dass ein unüberwindbarer Graben ihn von Gott getrennt hat. Denn Sünde bringt immer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und das war auch für Jesus so. Er war praktisch die direkte Konfrontation mit den Sünden der Welt eingegangen, was ihn in diese enorme Angst und Verlassenheit brachte, was ihn dazu brachte, dieses Blut und diesen Schweißblut gemischt zu schwitzen. Er, der ohne Sünde war, wurde zur größten Sünde gemacht. Und ich denke, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass er diesen Vorgeschmack der Hölle, diese Trennung und Gottverlassenheit geschmeckt hat. Dass er, dessen Charakter, sein ganzes Leben rein war, mit Emotionen konfrontiert wird wie Hass, Angst, Leid, Panik. Und im Griechischen steht hier als das Wort Thanatos, also wörtlich übersetzt mit dem elenden Zustand von Gottlosen. Das ist das, was Menschen erleben, die sterben und Jesus nicht in ihrem Leben hatten. Mag sein, dass Jesus das Lachen der Dämonen gehört hat, so wie das Bild da in diesem Passionfilm war, die gedacht haben, naja, jetzt haben wir Jesus am Wickel, jetzt ist es passiert. Das Wunder für uns, das in dieser schrecklichen Trennung von Jesus, von Gott, seinem Vater war, ist die Vergebung der Sünden. Und das ist so unendlich kostbar. Und daran erinnern wir uns heute auch an Karfreitag. Und hier kommt das Bild von Brigitte. Das hat mich so schön bestätigt, wie ich über diese Predigt nachgedacht habe, als ich das letzten Sonntag sah. Hier, also ich interpretiere das, wahrscheinlich hat Brigitte was anderes gedacht, aber ich sehe das so. Hier ist die dunkle Seite in dem Becher. Hier ist das ganze Schlechte. Und hier kommt der Becher der Erlösung, nämlich das Abendmahl. Sprich, der Becher des Zornes Gottes, der den Menschen gegolten hätte, wird zum Becher der Erlösung für uns, für jeden Einzelnen, durch das Abendmahl, welches Jesus selbst eingesetzt hat mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung. Jesu Blut fließt zur Vergebung unserer Sünden. Das ist ein Wunder des Kreuzes, denn durch das göttliche Blut Jesu haben wir Vergebung für alle unsere Sünden. Und nur durch die vergebende Kraft des Blutes Jesu können auch alle kaputten Beziehungen untereinander, aber am wichtigsten unsere Beziehung zu Gott, wiederhergestellt werden. Denn durch die Sünde war die Beziehung getrennt und zerstört und auch zwischen den Menschen. Sprich, das ist es, was Vergebung heilen kann und will. Und auch dieses Bild hier oben, das hängt bei mir im Büro, das hat die Nadine von unserem Heaven's Art Team gemalt. Man sieht da Jesus mit der Dornenkrone und unten so schemenhaft angedeutet das Bild von Jesus vom Grabtuch von Turin, wo ja durchaus die, sagen wir mal, Vermutung besteht, dass es echt sein könnte. Und ich finde, das symbolisiert es auch sehr schön, deswegen habe ich das Bild als Hintergrund genommen. Dann, wie geht es weiter mit Jesus Blut und Jesu Leiden? Er wurde im Haus des Hohepriesters gefoltert. Und in Matthäus 26 steht, sie spien ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige schlugen ihn aber ins Gesicht. Sprich, Jesus wird von den Handlangern des Priesters und den Soldaten brutal zusammengeschlagen, bis er blutet. Genauso hat es auch der Prophet Jesaja in Jesaja 53 vorhergesagt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Während dieser Misshandlungen blutet Jesus zweimal, einmal wegen der Schläge und auch, weil man ihm den Bart ausreißt. Das steht auch in Jesaja. Das führt zum zweiten Segen und Aufhebung der Sünde von Adam. Jesus hat durch dieses Leiden auch unsere Schuld und unsere Schamgefühle weggenommen. Denn oft plagen uns Schuld- und Schamgefühle, selbst wenn unser Verstand weiß, uns ist vergeben, Jesus hat uns angenommen. Und diese Schuldgefühle, die kommen aus der ständigen Anklage, die der Feind gegen uns erhebt. Jesus nimmt also die Schuld, die Scham und die Anklage weg. Und der Feind probiert es immer wieder, auch über unsere Gefühle. Deshalb machen wir uns bewusst, der Schuldschein, der ist ein für alle Mal am Kreuz aufgehängt und der Feind hat keine Grundlage mehr, uns anzuklagen. Und es steht auch ganz eindringlich im Kolosserbrief, Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das ist die Wahrheit. Auch wenn der Feind versucht, uns zur Sünde zu verleiten, denn Sünde wird ja so toll und schmackhaft gemacht von ihm, um uns danach, wenn wir reingefallen sind, anzuklagen und uns schlecht fühlen zu lassen. Und ich erlebe es immer wieder, auch bei mir selber, dass wir trotzdem da auf diese Anklage eingehen und glauben, oh, das habe ich jetzt nicht verdient und es kann mir Gottes vergeben, schon wieder und solche Dinge. Aber ich möchte es nochmal betonen, das Blut Jesu reicht aus, um alle Schuld zu tilgen und alle Anklage des Bösen die Grundlage zu entziehen. Das ist die Freiheit, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Aber das Blut Jesu reinigt uns nicht nur von Sünde, Scham und Anklage, es reinigt auch unser Gewissen, das aus unserem Inneren heraus uns vielleicht anklagt. Denn wie viel mehr, steht in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Tote Werke und der lebendige Gott. Das ist der dritte Befreiungsschlag. Unser Gewissen ist eine gute Sache. Ich finde, unser Gewissen ist sehr wertvoll. Es ist nämlich die Alarmanlage gegen Sünde. Also ein Sündenbewusstsein. Es macht uns darauf aufmerksam. Natürlich kann durch Sünde, die wiederholt wird, unser Gewissen abstumpfen und dann erkennen wir die Sünde nicht mehr. Aber es gibt Hoffnung, der Heilige Geist zeigt es uns, wenn wir ihn bitten. Er wird auch unbewusste Sünde in uns zeigen und uns darauf aufmerksam machen. Und aus Seelsorge und so wissen wir, dass es Gottes Kraft ist. Und wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt, wenn wir die vor Gott bringen, dann werden selbst schwere seelische Verletzungen und Traumata geheilt, dank des Blutes Jesu. Der nächste Schritt, den Jesus auf sich nahm. Jesus wurde von den Soldaten des Pilatus gegeißelt. Sprich, er trat an Leid, Krankheit und Schmerz, die in unser Leben gekommen sind, seit dem Garten Eden. Und es steht in Matthäus 27, 26, Barabbas aber gab er frei, Jesus aber ließ er geißeln. Und in Jesaja 53, 5 steht, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jetzt war diese Geißelung im Römischen Reich eine blutige Angelegenheit. Das war also nicht nur eine Peitsche, sondern an diese Bänder dieser Peitsche waren Tierknochen oder Steine eingeflochten. Unten an den Enden, sprich, wenn das auf die Haut geschlagen wurde, dann ist es nicht nur ein Schlag gewesen, sondern die Haut ist aufgerissen worden, die ist aufgeplatzt. Deshalb stand zum Beispiel in der jüdischen Gesetzgebung, dass die Peitschenstrafe auf 39 Schläge beschränkt wird, weil man nicht wollte, dass die Menschen sterben. Also das war eine absolut grausige Angelegenheit. Jetzt, wie kam es dazu? Wie konnte das zur Heilung dienen? Jesus war ohne Sünde. Er hatte übernatürliches Erbmaterial. Er war ein Mensch ohne jede Krankheit, ja nicht mal Veranlagung. Sein Körper konnte nicht natürlich sterben oder krank werden. Denn er lebte nicht unter der Macht des Todes. Deshalb, weil das so war, konnte Jesus der Tausch werden für unsere Krankheit gegen sein Blut. So wie Jesus also den Becher der Sünde trank als Sündloser, so ließ sich Jesus seinen vollkommenen Körper zerstören und dadurch all unsere Krankheit auf sich legen. Und alle Krankheit meint auch alle, selbst die schlimmste und tödlichste. Und warum können wir diesen Tausch für uns heute noch beanspruchen? In Offenbarung 13 steht, dass Jesus das Lamm ist, das geschlachtet wurde von Grundlegung der Welt an. Deshalb, und weil es in Gottes Reich keine Zeit gibt, ist die Kraft des Kreuzes eine ewige Realität. Genauso wie Gott bei unserer Geburt dabei ist und an unserem Sterbebett steht. Das ist für uns verwirrend, weil wir im zeitlichen leben, aber es ist eine geistliche Realität. Es bleibt noch die Frage, warum werden dann nicht alle Menschen geheilt, für die wir beten? Das bleibt eine Frage, da gibt es auch noch andere Gründe. Aber ich habe einen Vers gefunden in Hebräer 2, 8, der könnte ein Hinweis sein. Da steht, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Also dieses now but not yet, wie wir gern sagen, jetzt aber doch noch nicht ganz. Das ist ein Punkt, der Grund sein könnte, warum nicht jedes Gebet wirklich gleich zur Heilung führt, so sehr es wir uns wünschen. Dann, wie hat Jesus uns vom Fluch befreit? Jesus wurde mit der Dornenkrone gekrönt. Das war der nächste dramatische Schritt. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und sie spielen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und jetzt stellt man sich vor, ich habe diese Pflanzen mal in Israel gesehen, diese Dornen, die sind so lang, die sind bestimmt 4-5 Zentimeter lang. Und wenn diese Dornen in den Kopf dringen, was für ein Schmerz das ist. Und wenn dann eben auch noch mit dem Stock draufgeschlagen wurde, wie wenn diese Dornen die Kopfhaut verletzen und den Schädel. Aber hierin liegt die Befreiung vom Fluch. Denn Dornen symbolisieren, wie ich es vorhin vorgelesen habe, schon im Alten Testament, den Fluch über der Erde, dass wir Mühsal haben werden, den Boden zu bestellen und er Dornen und Disteln hervorbringt, als Folge der Sünde. Nun können diese Dornen auch stehen für quälende Gedanken, die in unserem Kopf sind, symbolisch, nicht nur diese schmerzhaften, natürlichen Dinge, die Jesus erlitten hat, sondern zum Beispiel Generationenflüche, wie wir es ja aus der Seelsorge kennen. Oder es sind vererbte, unbewusste Verhaltensmuster, die von Vorfahren auf uns kommen und die dem Feind und seinen Dämonen erlauben, uns zu belügen oder uns zu quälen. Es können also in jedem unserem Leben Kräfte am Werk sein, die wir nicht kennen und die wir auch nicht zu verantworten haben. Aber die gute Botschaft ist, dank Jesu Blut, das durch die Dornenkrone floss, können wir diese Flüche lösen, uns lossagen, uns trennen von den Ursachen. Zum Beispiel, indem wir stellvertretend Buße tun für die Sünden unserer Vorfahren, vergeben oder was uns der Heilige Geist eben zeigt. Wir haben den Spurwechsel gemacht und zwar schon in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dass wir nicht mehr auf dieser Spur unseres natürlichen Erbes, des Guten wie auch des Schlechten stehen, sondern wir haben den Spurwechsel gemacht zum Erbe Jesu. Das Erbe Jesu ist das, was Jesus uns am Kreuz erschaffen hat, nämlich das Erbe der Kinder Gottes zu sein. Sünde und Fluch sind also eine geistliche Kraft, deren Macht auch nur geistlich gebrochen werden kann. Und darum wurde Jesus nicht nur zur Sünde, sondern auch zum Fluch. Das steht im Galater sehr deutlich, Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dieses Unrecht in der Vergangenheit, in unserer Erblinie, das kann zum Beispiel auch die Ursache sein, dass Menschen in der Opferrolle gefangen sind. Und wir sind heute die Menschen, oder ich sage es mal so, ich bin heute der Mensch, den ich mir vor Jahren vorgestellt habe. Wir werden das, was wir uns vorstellen, wo wir uns hinwenden, wo wir danach streben. Und wenn wir glauben, nämlich der Lüge glauben, dass die Vergangenheit unsere Zukunft und unsere Gegenwart bestimmt, dann werden wir dieses Opfer bleiben. Wir können aber diese Opferrolle verlassen, indem wir sie Jesus übergeben, indem wir die Schuld, die aus der Vergangenheit vielleicht auf uns liegt, Jesus übergeben. Die Dornenkrone, unsere eigene Dornenkrone der quälenden Gedanken, Schmerz, Wut, Minderwertigkeit, Scham oder was auch immer. Wir können frei davon werden. Und das zum Beispiel, wenn uns so etwas quält, kann das eine Folge sein, dass Heilung, körperliche Heilung nicht stattfindet. Durch Lösen dieser inneren Blockaden kann der Weg für körperliche Heilung frei gemacht werden. Der nächste Punkt, Punkt 6. Jesu Hände wurden während der Kreuzigung durchbohrt. Und in Markus 15, 24 steht, und sie kreuzigten ihn und sie verteilten seine Kleider. In Jesaja 53 steht das Detail, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Jetzt, wenn man sich ausdenkt, was Jesus schon alles hinter sich hat, von Garten Gethsemane bis zur Dornenkrone und dann auch noch diese Kreuzigung, wenn man sich vorstellt, dass diese Nägel durch die Handwurzelknochen und Mittelfußknochen getrieben wurden, denn man denkt manchmal, es ist die Haut, aber die Haut hier in der Hand, die hätte diesen Körper nicht gehalten. Also es waren die Knochen, die zertrümmert wurden bei diesem Annageln am Kreuz. Und was für mich besonders unvorstellbar ist, Jesus wusste aus Jesaja 53 genau, was auf ihn zukommt. Er wusste es im Detail und hat sich trotzdem da reingegeben. Er beweist die Worte, die er in Johannes 15, 13 spricht. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus blutigst bewiesen. Und als er am Kreuz hängt, wird er verspottet, beleidigt. Und das vor den Augen seiner Mutter und des Jüngers Johannes, die da standen. Doch dann kommt die große Dunkelheit, die Gottes Plan bestätigt und die Lästereien verstummen. Diese absolute Stille hat für mich was mit der totalen Verlassenheit zu tun und Dunkelheit, die Jesus erlebte, als er da am Kreuz hing. Und wahrscheinlich hat auch der Himmel den Atem angehalten. Und auch am Kreuz spricht Jesus 7-mal wieder diese 7. Er spricht 7 Dinge, ich lese uns die mal vor, weil das geht ineinander. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Da übergibt er die Maria in die Obhut des Johannes. Und er sagt zu dem Verbrecher neben ihm, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt zu Gott, seinem Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagt, mich dürstet. Er sagt, es ist vollbracht. Und hier ist ein interessanter Hinweis. Dieses Wort Kalal im Hebräischen, was da steht, hat denselben Wortstamm wie Kalach. Das bedeutet Braut. Ich glaube, Jesus konnte das nur durchstehen, weil er vor Augen hatte, dass das Opfer, seine Braut, die Gemeinde, hervorbringen wird. Und das hat ihm die Kraft gegeben, das auf sich zu nehmen. Und schließlich zum Schluss sagt er, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. In diesen Stunden ändert sich der Lauf der Menschheitsgeschichte. Das darf uns bewusst sein. Und hier findet die Aufhebung der zerbrochenen Beziehung mit Gott statt. Der Beziehung Gott und Mensch, aber auch Mensch und Mensch. Und wenn man sieht, das Kreuz, das ist einmal senkrecht, das ist die Beziehung, die zu Gott wiederhergestellt wird. Und der Querbalken, die Beziehung Mensch-Mensch, wird am Kreuz wieder möglich. Die Versöhnung mit dem Vater. Und dazu sollte man auch wissen, dass im Hebräischen Versöhnung bedeutet, dass man jemanden, dem man etwas schuldet, etwas zum Tausch anbietet. Sprich, was für einen Tausch hat Jesus gemacht? Durch diesen Tausch versöhnt uns Jesus mit Gott, dem Vater. Wir werden Kinder Gottes adoptiert, also rechtlich gleichgestellt mit Jesus. Und als Symbol ist auch der Vorhang im Tempel zerrissen, sprich der Zugang zu Gott war wieder frei. Denn Jesus hat sein Leben und sein Blut als Tausch für unser Leben gegeben. Welch ein Tausch. Und in dieser Versöhnung offenbart sich für mich auch der wahre Charakter Gottes. Das Kreuz ist ein Argument, eine Demonstration vor dem ganzen Universum, dass der Kurs der Sünde, den Luzifer einst im Himmel schon eingeschlagen hat, niemals, auch nur im Geringsten, mit Gott in Verbindung gebracht werden kann. Weil wie oft erleben wir, dass Menschen, denen wir von Jesus erzählen, sagen, ja, wenn es Gott gäbe, dann gäbe es nicht so viele Kriege und so viele Morde und überhaupt. Das ist alles ein Werk des Teufels und nicht von Gott. Und das 7. Wunder der Erlösung. Ein Soldat, als Jesus schon tot war, stach Jesus einen Soldat in die Seite. Er stach mit seinem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und dieses Stechen in die Seite wurde auch prophetisch von Sacharja in Kapitel 12, Vers 10 vorausgesagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Durch diesen Akt rechnet Jesus endgültig nicht nur mit der Sünde ab, sondern auch mit unserer sündigen Natur, unserem alten Menschen, dem Fleisch. Wir können diese sündige Natur nicht aus eigener Kraft oder eigenem Willen überwinden. Wir sind für Gott nicht wirklich vertrauenswürdig, aus uns heraus, aus unserer Kraft. Unsere sündige Natur muss gekreuzigt werden, damit sie stirbt. Sprich, wir brauchen neues Leben von Gott. Und da steht es auch in der Bibel, ich bin, so schreibt es Paulus, mit Christus gekreuzigt. Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Das ist die entscheidende Tatsache. Und diese letzte Folge der Sünde im Garten Eden, nämlich der Tod, wird von Jesus am Kreuz ausradiert. Es ist sowohl der geistliche Tod, der entstand, aber auch der natürliche Tod. Wiedergeburt wird möglich. Und Blut und Wasser treten aus der Seite von Jesus heraus. Blut und Wasser sind auch Zeichen einer Geburt, denn an deren Anfang bricht das Wasser. Sprich, das Wasser, das aus Jesu Körper trinkt, bringt symbolisch eine neue Generation von seinen Kindern hervor. Und das seit 2000 Jahren. Er ist nicht länger das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Und der Mensch ist nicht länger Sklave der Sünde. Er darf in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Und als Jesus da in die Seite gestochen wird, da steht im Griechischen das Wort Pleura. Das ist dasselbe Wort, was im Alten Testament vorgefunden wird. Denn aus Adams Rippe, also Pleura heißt Rippe, schuf Gott Eva. Wir sind eine neue Schöpfung durch Jesus. Und um als diese leben zu können, ist es wichtig, dass wir unser altes Leben, unsere eigenen Bemühungen vor Gott kapitulieren und unsere alte Natur ablegen, bis der neue Charakter, den der Heilige Geist in uns wirken will, hervorkommen kann. Denn es ist ein Kampf zwischen der alten und neuen geistlichen Natur, zwischen dem Gesetz der Sünde, die den Tod bringt, und dem Gesetz des Geistes, das Leben bringt. Was bedeutet es nun, umgeformt zu werden in den Charakter Jesu, die Frucht des Geistes hervorzubringen? Das geht durch den Heiligen Geist allein, nicht durch unsere Werke. Man könnte sich das auch bildhaft so vorstellen, unsere Wiedergeburt, wie eine Herztransplantation. Unser altes, verletztes, manchmal komisches Herz wird herausoperiert und ein neues, nämlich Jesu Herz, wird hineinoperiert. Wir bekommen sein gesundes, reines und weiches Herz. Und Hesekiel schreibt es in Kapitel 36, Vers 26, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und das ist es, was wir an neuer Identität bekommen, als Königskinder. Und das dürfen wir uns bewusst machen, diese Wahrheit in unser Herz und in unsere Seele säen. Und das geschieht auch dadurch, dass wir vergeben, dass wir wirklich durchgehen, auch unser Leben, wo haben wir Menschen zu vergeben? Oder wo brauchen wir Vergebung? Und da ist das Vaterunser auch zum Beispiel eine sehr gute Richtschnur. Und verstehen wir das Kreuz, ich möchte es zusammenfassend nochmal bringen, verstehen wir das Kreuz richtig? Es hat nichts mit Märtyrertum zu tun, obwohl es viele ruhmreiche Märtyrer gab. Jesus hat das ganz bewusst getan. Und das ist eindrucksvoll beschrieben in Johannes 18, Vers 4 bis 6, da steht nämlich bei der Gefangennahme Jesu. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, da steht es wieder, er wusste genau, was auf ihn zukam, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Warum fielen die zu Boden? Die kamen doch, um ihn abzuholen. Und da steht, ich bin's, da steht im Griechischen ego aimi. Das bedeutet, ich bin der ich bin. Und erinnert uns das nicht, das, was Gott zu Mose am Dornbusch gesagt hat? Das ist der Grund. Die Worte, die Jesus ausgesprochen hat, waren so machtvoll, dass die zu Boden fielen. Also sprich, die Szene muss man sich mal vorstellen. Die kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Er sagt nur, ich bin's. Und die fallen um, aufgrund der Kraft, die in ihm war. Jesus war also nicht der Märtyrer, dem das passiert ist. Jesus kam, um sich bewusst dem auszuliefern. Er kam, er war der Plan B Gottes zur Erlösung unserer Menschheit nach dem Sündenfall. Sein Tod am Kreuz ist ein zentrales Ereignis der Geschichte der Menschheit, so wie es die Bild-Zeitung wunderschön beschrieben hat. Ich finde, besser geht es gar nicht. Und zugleich die Antwort auf alle Probleme, alle zeitlichen, alle politischen, alle persönlichen, auf alle Probleme. Das Kreuz ist die Tür, durch die wir Menschen Gott nahe kommen können. Und wir sind gerettet, weil Gott in der Person Jesus alle Schmerzen auf sich genommen hat und uns den Weg zum ewigen Leben geöffnet hat. Das ist der Karfreitag, den ich früher immer als blutig oder skurril oder komisch gesehen habe. Nee, es ist wirklich the Good Friday, der gute Freitag. Und ich möchte es nochmal wiederholen, was Jesus, was seinerzeit über die Sünde der Menschen im Paradies auf uns gekommen ist. Die 7 Punkte, von denen Jesus uns befreit hat. Jesu Blut reinigt uns von der Sünde. Es erlöst uns von der Anklage des Bösen. Es reinigt unser Gewissen. Jesus nahm alle Krankheit auf sich. Er erlöst uns vom Fluch. Er versöhnt uns mit Gott und mit Menschen untereinander. Und er schenkt uns die Wiedergeburt. In der Taufe zum Beispiel, wie wir vorhin die Taufankündigung hatten. Das ist ein Symbol der Wiedergeburt. Sprich, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist die frohe Botschaft. Und diese Botschaft möchte ich auch für jeden, der jetzt vielleicht hier ist und der vorhin, als Christina diesen schönen Eindruck gebracht hat mit dem Raum der Gnade, der sich vielleicht nicht getraut hat. Dieser Jesus, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, der ist gestorben, auch für dich. Und du kannst gerne nach dem Gottesdienst hier vorkommen zu uns, wenn du das möchtest und Jesus in dein Leben einladen. Das ist heute dann dein Tag. Und zum Abschluss möchte ich mit uns was beten, und das habe ich deswegen auf die Folie geschrieben, weil ich denke, das fasst zusammen, was ich hier dargelegt habe. Und ich finde es wichtig, dass nicht nur ich das bete, sondern wir das zusammen beten, wenn jeder das möchte. Deswegen habe ich es hingeschrieben. Kann man das lesen? Ja, das kann man lesen. Wenn wir mögen, dürfen wir aufstehen und dann beten wir das zusammen. Ich danke dir, Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du an meiner Stelle die Konfrontation mit dem Tod eingegangen bist. Du hast mein Leben mit deinem eigenen Blut bezahlt. Ich danke dir, dass ich den Tod deshalb nicht sehen werde. Ich glaube, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, von dieser Welt Abschied zu nehmen, da ich weiß, dass du im Himmel auf mich wartest. Du hast für mich eine Stätte bereitet, damit ich ewig bei dir wohnen darf. Wie kann ich dir je genug danken für das, was du getan hast? Ich lege mein Leben vertrauensvoll in deine Hand und übergebe es dir allein. Amen. Und das möchte ich uns zum Abschluss zeigen. Das ist Ostersonntag, darauf warten wir. Und ich denke mir einfach, die Jünger, die das erlebt haben, dieses Leiden Jesu, die haben ja nicht gewusst, was passiert. Er hat es zwar vorausgesagt, aber sie waren sich dessen nicht bewusst, nur wissen, wir wissen es. Und wir blicken auf das und wir freuen uns drauf. Danke.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.